Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich seit Jahren fasziniert. Mittelalterliche Bogenschützen.
Stimmt, und speziell um die Waffe, die sie so gefürchtet gemacht hat. Den englischen Langbogen. Wobei Englisch ist eigentlich historisch gesehen ein bisschen irreführend.
Oh, du meinst die walisischen Ursprünge?
Exakt. Der Langbogen war ursprünglich eine walisische Waffe. Die Engländer haben ihn erst bei der Eroberung von Wales unter Edward dem I. kennengelernt. Das war so Ende des 13. Jahrhunderts, zwischen 1277 und 1283.
Und dann haben sie sehr schnell erkannt, was für ein Potenzial in dieser Waffe steckt. Die Waliser haben damit Guerillataktiken eingesetzt. Aber die Engländer, die haben das Ganze auf ein völlig anderes Level gehoben.
Was ich spannend finde, im Mittelalter selbst hat man den gar nicht Langbogen genannt. Der hieß einfach englischer Bogen, Bogen oder Kriegsbogen. Der Begriff Langbogen kam erst viel später.
Das macht auch Sinn. Für die Zeitgenossen war das ja einfach der Bogen. Die brauchten keine Unterscheidung zu anderen Bogentypen.
Und diese Waffe hat Schlachten entschieden. Wir reden hier von einer Reichweite von etwa 240 Metern. Das ist, also wenn man sich das vorstellen will,
2,5 Fußballfelder. Ungefähr. Ich habe das mal auf einem Reenactment-Gelände abgeschritten. Und das ist wirklich beeindruckend weit.
Ja, so ein Vergleich hilft. Und jetzt stell dir vor, du bist ein gepanzerter Ritter, der auf diese Distanz anrückt. Du siehst die Bogenschützen, aber du kannst nichts tun. Du musst da durch.
Und das ist ja genau der Punkt, oder? Es ging da nicht primär darum, Rüstungen zu durchschlagen.
Nein, der Hauptzweck war ein anderer. Es ging darum, Chaos zu stiften, das Vorrücken der feindlichen Truppen zu behindern. Wenn plötzlich tausende Pfeile auf dich niederregnen, bricht selbst die beste Formation zusammen.
Die Pferde scheuen, Leute stolpern über Verwundete, die Sicht wird schlecht durch den Pfeilhagel. Das psychologische Moment war enorm.
Und genau das hat sich dann im Hundertjährigen Krieg
bei Schlachten wie Crécy gezeigt. 1346, das war so ein Wendepunkt. Die französischen Ritter, die absolute Elite ihrer Zeit, wurden von englischen Bogenschützen regelrecht niedergemäht.
Crécy, Poitiers, Agincourt, alles Siege, die ohne den Langbogen undenkbar gewesen wären. Die Franzosen hatten zahlenmäßig oft die Überlegenheit, aber gegen diesen Pfeilregen.
Agincourt ist ja fast schon legendär. 1415, eine ausgehungerte, kranke englische Armee gegen eine frische französische Übermacht. Und trotzdem.
Was viele heute unterschätzen, es ging nicht um Präzision im modernen Sinne. Einzelne Treffer waren schön, aber nicht das Ziel.
Sondern die schiere Menge?
Exakt. Stell dir das wie eine Wand aus Stahl vor, die sich auf die Feinde zubewegt. Ununterbrochener Beschuss, bis die Munition alle war. Menge und Geschwindigkeit waren wichtiger als individuelle Treffsicherheit.
Das kennt man ja auch aus der Reenactment-Szene. Wenn du mit historischen Langbögen arbeitest, merkst du schnell, es geht um Rhythmus, um Ausdauer. Nicht um den einen perfekten Schuss.
Und das erforderte jahrelanges Training. Die Bogenschützen kamen oft aus bäuerlichem Umfeld, aber das waren keine Bauern, die man mal schnell bewaffnet hat. Das waren hochspezialisierte Kämpfer.
Die haben als Kinder angefangen. Wöchentlich. Stundenlang. Der Körper hat sich regelrecht an diese Belastung angepasst. Man kann das an Skelettfunden sogar nachweisen.
Die Mary Rose, das Wrack aus den 1540ern, hat da einiges offenbart. Die Bogenschützen hatten teilweise deformierte Schultern und Wirbelsäulen. Diese Waffe hat den ganzen Körper geformt.
Mich beeindruckt dabei vor allem die Kombination aus körperlicher Stärke und taktischem Verständnis. Das waren keine stumpfen Schützen, die einfach in eine Richtung geschossen haben.
Nein, die mussten wissen, wann sie schießen, wohin, in welchem Winkel. Das Zusammenspiel mit der Kavallerie, mit den Fußtruppen, das war hochkomplex.
Und trotzdem wird der Langbogen oft als primitive Waffe abgetan. Dabei war das Hightech des Mittelalters.
Absolut. Eine Waffe, die Königreiche verändert hat. England hat durch den Langbogen eine militärische Dominanz erreicht, die eigentlich absurd war, gemessen an Größe und Ressourcen.
Was mich noch interessiert, die Konstruktion selbst. Der Bogen war ja relativ simpel aufgebaut, oder?
Simpel im Design, ja. Ein Stück Holz, meist Eibe. Aber diese Einfachheit täuscht. Die Zuggewichte, die da erreicht wurden, das schauen wir uns gleich noch genauer an.
So, jetzt wird's technisch. Wenn wir über die Kraft dieser Bögen sprechen, müssen wir über Zuggewichte reden. Und da gibt es eine Fundgrube, die uns unglaublich viel verraten hat.
Die Mary Rose.
Richtig, das war eines der wichtigsten Kriegsschiffe von Heinrich VIII. Über 33 Jahre im Dienst. Am 19. Juli 1545 ist sie während einer Schlacht gegen die Franzosen im Solent gesunken, direkt vor Portsmouth.
Und das Besondere, sie ist relativ schnell im Schlick versunken und wurde dadurch konserviert. In den 1970ern hat man sie dann wiederentdeckt und 1982 geborgen.
Laut Inventarliste waren 250 Langbögen an Bord. 137 davon konnten geborgen werden, in erstaunlich gutem Zustand. Und die hat man dann natürlich analysiert.
Und die Ergebnisse waren: beeindruckend ist fast untertrieben.
Die Zuggewichte lagen zwischen 120 und 160 Pfund. Das muss man sich mal vorstellen. Ein moderner Jagdbogen liegt bei vielleicht 50 bis 60 Pfund. Also reden wir hier vom 2- bis 3-fachen.
Das ist enorm. Und dabei waren diese Bögen von der Mary Rose keine Ausnahmen. Das war Standard für Tudor-Kriegsbögen. Die gelten heute als archäologischer Referenzstandard.
In der Szene hat sich da eine Faustregel etabliert. Ab etwa 75 Pfund Zuggewicht spricht man von einem Warbow oder Kriegsbogen. Alles darunter war eher für die Jagd oder fürs Training.
Wobei Training natürlich relativ ist. Selbst ein 75-Pfund-Bogen ist für die meisten Menschen heute kaum zu spannen.
Und dann kommt noch die Auszugslänge dazu. Die ist auch
wichtig für die Gesamtbelastung. 28 bis 32 Zoll war üblich, 34 Zoll nur bei besonders kräftigen Schützen.
Ein Bogen mit 140 Pfund bei 32 Zoll Auszug war schon im oberen Bereich. Nicht das schwerste, aber definitiv kräftig. Das zeigt, in welchen Dimensionen wir uns da bewegen.
Ein besonders faszinierender Aspekt sind dabei die Skelettfunde von der Mary Rose. Man hat ja nicht nur Bögen geborgen, sondern auch die Überreste von 179 Besatzungsmitgliedern. 92 davon fast vollständig erhalten.
Und die Bogenschützen konnte man sofort identifizieren.
An den Knochen?
An den Knochen. Die hatten massive Veränderungen. Beide Arme waren extrem kräftig entwickelt, weil Bogenschießen ja beide Seiten beansprucht, Zugarm und Haltearm. Dazu kam oft das sogenannte Os Acromiale. Da wächst ein Knochenfortsatz am Schulterblatt nicht richtig zusammen, wegen der ständigen Belastung.
Das formt der Körper nicht in ein paar Monaten.
Nein, das sind Jahre, Jahrzehnte sogar. Die Wirbelsäule war oft verkrümmt, ein ausgeprägter Rundrücken. Arthrose in Ellenbogen und Handgelenken. Diese Menschen haben ihren Körper für diese Waffe geformt.
Das war keine Freizeitbeschäftigung. Das war ein Beruf, der den ganzen Menschen verändert hat. Und wenn man bedenkt, dass die schon als Kinder angefangen haben.
Ja, da wächst der Körper quasi um diese Belastung herum. Die Knochen passen sich an. Die Muskulatur entwickelt sich beidseitig extrem, weil ja beide Arme arbeiten. Das ist keine Deformation im negativen Sinne. Das ist Anpassung.
Der Gedanke ist schon spannend. Heute würde man das als Berufskrankheit einstufen. Damals war es ein Qualitätsmerkmal.
Wie meinst du das?
Na, wenn du einen erfahrenen Bogenschützen gesucht hast, konntest du ihn an seiner Haltung erkennen. am typischen Rundrücken, an der kräftigen Statur. Das war wie ein Gütesiegel.
Das stimmt. Übrigens, wenn euch solche Details faszinieren, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Das hilft uns, mehr solche Themen aufzubereiten.
Aber zurück zu den Bögen selbst. Moderne Sportschützen arbeiten mit Bögen um die 40, 50 Pfund. Das ist schon sportlich anspruchsvoll.
Und dann verdreifachst du das mal eben.
Eben. 140 Pfund. Das ist nicht nur Armkraft, das geht über den ganzen Körper. Rücken, Brust, Schultern.
Die Technik war auch entscheidend. Man hat nicht einfach mit dem Arm gezogen. Die Kraft kam aus dem Rücken, aus den großen Muskelgruppen. Die Arme haben eher geführt als gezogen.
Hast du das schon mal ausprobiert? Einen schwereren Bogen?
Ich habe mal einen mit 80 Pfund geschossen. Einmal. Danach wusste ich, warum die ihr Leben lang trainiert haben. Das ist eine völlig andere Welt.
Und diese Bögen mussten nicht einmal, sondern 100 Mal hintereinander gespannt werden. In einer Schlacht. Unter Stress.
Bei Regen, bei Wind, mit schmerzenden Muskeln. Das Muskelgedächtnis musste so tief sitzen, dass der Körper automatisch funktioniert.
Die Mary Rose hat uns einen Einblick gegeben, den wir sonst nie gehabt hätten. Holz verrottet normalerweise, Sehnen auch. Aber durch den Schlick
war alles konserviert, wie eine Zeitkapsel. Die Bögen, die Pfeile, sogar das Zubehör.
Und die Skelette erzählen ihre eigene Geschichte. Die zeigen uns, was es wirklich bedeutet hat, ein mittelalterlicher Bogenschütze zu sein. Das war kein Hobby, das war eine Lebensaufgabe.
Jetzt wird's interessant. Wir haben über die Bögen gesprochen, über die enorme Kraft, die sie brauchten. Aber wie hat man diese Kraft überhaupt entwickelt?
Das fängt bei der Technik an. Die Bogenschützen haben die sogenannte mediterrane Zugtechnik verwendet. Die Sehne wird mit 3 Fingern gezogen, bis zum Mundwinkel.
Ähnliche Techniken mit 3-Fingerzug gab es wohl auch bei Normannen und Wikingern. Wobei selbst der Teppich von Bayeux die Bogenschützen zu schematisch zeigt, um Zugtechnik zu erkennen. Der Ankerpunkt am Mundwinkel gibt dir jedenfalls einen festen Bezugspunkt für jeden Schuss.
Und was viele falsch verstehen, es geht nicht darum, mit dem Arm zu ziehen. Die wirkliche Kraft kommt von ganz woanders.
Rücken und Brust.
Richtig. Du nutzt die großen Muskelgruppen, den Latissimus, die Rhomboiden, die
Trapezmuskulatur. Das ist wie beim Rudern. Der Arm führt nur, die eigentliche Arbeit passiert hinten.
Und beide Arme arbeiten zusammen. Der vordere drückt den Bogen weg, der hintere zieht die Sehne. Das muss koordiniert passieren, sonst verlierst du entweder Kraft oder Präzision.
Ich habe das mal mit einem traditionellen Bogen ausprobiert, so einem Langbogennachbau. Der hatte vielleicht 45 Pfund. Und selbst da merkst du sofort, wenn du nur mit dem Arm ziehst, bist du nach 10 Schüssen fertig.
Bei 140 Pfund wärst du nach einem Schuss fertig.
Eben. Die Technik ist alles. Und die lernt man nicht an einem Nachmittag.
Die englischen Könige wussten das auch. Edward III. Hat 1363 einen Erlass herausgegeben, alle körperlich fähigen Männer sollten an Feiertagen, also auch Sonntagen, das Bogenschießen üben.
Und andere Spiele waren verboten. Fußball zum Beispiel, Steinwerfen. Alles, was von der Übung abhielt.
Das war keine Freizeitgestaltung, das war Wehrvorbereitung. Die Krone brauchte einen ständigen Nachschub an fähigen Bogenschützen für den 100-jährigen Krieg.
Das ging ja noch weiter zurück. Schon 1252 gab es die sogenannte Assize of Arms. Die verpflichtete alle Männer zwischen 15 und 60 Jahren, Bögen zu besitzen und einsatzbereit zu halten. Aber Achtung, das war nur Ausrüstungspflicht, kein Training. Übungspflichten wie unter Edward kamen erst über 100 Jahre später.
Das war also erstmal nur eine Grundausstattung. Aber die wirklich guten Schützen haben natürlich viel mehr gemacht. Und wie gesagt, sie haben als Kinder angefangen.
Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst als Erwachsener nicht einfach einen Kriegsbogen lernen. Der Körper muss sich über Jahre anpassen. Die Knochen,
die Sehnen, die Muskulatur.
In England gab es seit dem Mittelalter Gesetze zur Waffenpflicht. Das Statute of Winchester von 1285 zum Beispiel. Väter haben ihre Söhne traditionell mit Bögen ausgestattet, auch wenn das nie explizit vorgeschrieben war. Eine Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
Wie hat das Training konkret ausgesehen?
Es gab verschiedene Übungsformen. Das häufigste war das Butt-Shooting, Schießen auf grasbedeckte Erdhügel, die in jedem Dorf standen, 20 bis 100 Yards entfernt, mannshoch.
Die haben stumpfe Pfeile benutzt, damit sie nicht zu tief eindrangen und man sie wiederverwenden konnte.
Dann gab es das Popinjay, Schießen auf hölzerne Vogelattrappen in der Höhe. Das kam ursprünglich aus Flandern, war eher ein sportlich-festlicher Brauch. Ob das wirklich für Belagerungen trainiert hat, ist nicht belegt. Aber steiles Schießen übst du damit auf jeden Fall.
Oder die Jagd. Vögel in Bäumen.
Und das Shooting at the Marks. Schießen auf entfernte Masten in unebenem Gelände. Das war das Training für den Artilleriebeschuss auf dem Schlachtfeld.
Also nicht nur stupides Zielen auf ein Target, sondern verschiedene Szenarien. Das macht Sinn.
Die Idee war, die Mechanik des Schusses muss so tief sitzen, dass du nicht mehr darüber nachdenkst. Muskelgedächtnis. Dann kannst du dich voll aufs Zielen konzentrieren.
Oh, das ist wie bei jedem Instrument. Erst wenn die Technik automatisch läuft, kannst du wirklich spielen.
Exakt. Und das dauert Jahre. Der Körper muss diese Bewegung tausende, zehntausende Male gemacht haben.
Was oft übersehen wird, die Finger. Wenn du eine Sehne mit 140 Pfund Zuggewicht loslässt und deine Finger sind nicht geschützt, da hast du schnell offene Blasen und tiefe Risse. Das ist kaum auszuhalten.
Deswegen der Fingerschutz. Ledertabs oder auch spezielle Handschuhe. Irgendwas brauchtest du auf jeden Fall.
Nicht nur ein nettes Accessoire, sondern lebensnotwendig für jeden, der regelmäßig geschossen hat. Ohne Schutz hättest du nach einer Stunde blutige Finger.
Was mich immer wieder fasziniert, diese Männer haben ihr Leben lang für einen Moment trainiert. Für die Schlacht.
Und dann stehst du da, müde, verängstigt und musst 100 Pfeile in kurzer Zeit abschießen. Da zeigt sich, ob das Training funktioniert hat.
Es gab auch eine klare Hierarchie bei den Bögen. Trainingsbögen waren leichter, vielleicht 50 bis 75 Pfund. Damit haben die jungen Schützen angefangen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und mit dem Alter und der wachsenden Kraft sind sie auf schwerere Bögen umgestiegen, bis sie irgendwann den vollen Kriegsbogen ziehen konnten.
Das war kein linearer Prozess. Jeder Körper ist anders, jeder entwickelt sich unterschiedlich schnell. Manche haben es nie auf die ganz schweren Bögen geschafft.
Was auch in Ordnung war. Nicht jeder musste den 160-Pfund-Bogen schießen. Die leichteren Bögen hatten auch ihren Platz auf dem Schlachtfeld.
Man vermutet, die schwereren vielleicht für die erste Salve auf große Distanz, die leichteren für präziseres Schießen, wenn der Feind näher kam. Belegt ist das allerdings nicht. Die Mary-Rose-Funde zeigen eher, dass die Zuggewichte nach der Statur des Schützen variierten, nicht nach taktischer Rolle.
Ein System, das Generationen brauchte, um sich zu entwickeln. Und das England für über 100 Jahre einen entscheidenden Vorteil verschafft hat. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Einsatz auf dem Schlachtfeld. Und hier zeigt sich, dass das Bogenschießen im Krieg etwas völlig anderes war als das, was wir heute unter Präzisionssport verstehen.
Die Philosophie war grundlegend anders. Es ging nicht darum, einzelne Gegner zu treffen, es ging darum, eine Fläche mit Pfeilen zu überdecken.
Das Konzept nennt man Massenbeschuss. Du zielst nicht auf einen Mann, du zielst auf eine Formation. Die Bogenschützen haben gemeinsam geschossen, in koordinierten Salven. Und das Ergebnis war, die Quellen sprechen von einer Stahlwand.
Ein kontinuierlicher Pfeilhagel, der den Himmel verdunkelt. Das klingt erstmal übertrieben, aber wenn du die Zahlen betrachtest.
Bei Agincourt, also 1415, Da hatten die Engländer
Bogenschützen. Und jeder konnte 6 bis 10 Pfeile pro Minute abfeuern.
Das bedeutet, in einer einzigen Minute konnten die, also wenn wir von 5000 Schützen ausgehen, da reden wir von zehntausenden Pfeilen gleichzeitig in der Luft.
Und die Reichweite erlaubte es ihnen, mehrere Salven abzufeuern, bevor der Feind sie überhaupt erreichen konnte. Bis zu 200 Meter konnten sie schießen. Für gezielten, durchschlagskräftigen Beschuss war es weniger, aber für Flächenwirkung hatte man Zeit.
Die französischen Ritter bei Agincourt mussten durch diesen Pfeilhagel hindurch. In schwerem Schlamm, in voller Rüstung. Und die ganze Zeit prasseln Pfeile auf sie ein.
Was viele unterschätzen, ist die psychologische Wirkung. Du hörst das Surren, siehst den Himmel dunkel werden und weißt, in 2 Sekunden schlägt das ein.
Pferde scheuen, Formationen brechen auseinander, Männer stolpern über Gefallene. Das Chaos war das eigentliche Ziel.
Und genau das hat die englische Taktik so effektiv gemacht. Sie wollten nicht jeden einzelnen Franzosen töten, sie wollten die Formation zerstören, bevor die überhaupt zum Angriff kamen.
In den Chroniken steht, dass die französische Ritterschaft bei Agincourt verheerende Verluste erlitt. Tausende Tote und Gefangene, während die Engländer minimale Verluste hatten.
Etwa 112 dokumentierte Tote auf englischer Seite. Die tatsächlichen Verluste lagen wohl höher. Auf französischer Seite waren es 6.000 bis 10.000.
Das zeigt, wie verheerend diese Taktik war. Und, wie am Anfang gesagt, es ging um Masse und Tempo, nicht um Präzision.
Ein einzelner Pfeil, der einen gepanzerten Ritter verfehlt, nicht schlimm. 100 Pfeile, die auf dieselbe Stelle einschlagen, da findet einer seine Lücke.
Die Pfeile waren auch speziell für den militärischen Einsatz konstruiert. Kriegspfeile hatten eine aerodynamische Form, waren auf Flugeigenschaften optimiert. Das waren keine Jagdpfeile.
Der Unterschied?
Jagdpfeile brauchten Präzision auf kürzere Distanz. Kriegspfeile brauchten Reichweite und Durchschlagskraft bei steilerem Einfallswinkel. Die Form der Spitzen, die Befiederung, alles war anders.
Und dann die Logistik. Die Bogenschützen schossen, bis die Munition alle war. Es gibt keine genauen Aufzeichnungen, wie viele Pfeile pro Stunde, aber der Verbrauch war enorm.
Jeder Schütze hatte Pfeilbündel, meist zu 24 Stück, in Beuteln dabei oder am Boden bereit. Das war nach wenigen Minuten verschossen.
Deswegen waren Nachschublinien so wichtig. Die Pfeile mussten produziert, transportiert und auf dem Schlachtfeld verteilt werden. Das war eine logistische Meisterleistung.
Und wenn die Munition wirklich alle war, haben die Bogenschützen ihre Bögen abgelegt und mit Äxten oder Dolchen weitergekämpft. Die waren nicht nur Fernkämpfer.
Bei Agincourt sind sie nach dem Pfeilbeschuss in den Nahkampf gestürmt. Die französischen Ritter steckten im Schlamm fest, erschöpft vom Anmarsch unter Beschuss. Und dann kommen diese leicht gerüsteten Schützen mit Handwaffen.
Das Bild des edlen Ritters, der vom gemeinen Bogenschützen besiegt wird, das hat die Franzosen tief getroffen. Nicht nur militärisch, auch kulturell.
Eine ganze Gesellschaftsordnung, die auf dem Adel und der schweren Kavallerie basierte, wurde durch diese Waffe in Frage gestellt.
Und das Verrückte ist, die Engländer haben diese Taktik über Jahrzehnte perfektioniert. Crécy, 1346. Poitiers, 1356, Agincourt 1415. Immer das gleiche Prinzip. Zumindest bei diesen großen Schlachten extrem erfolgreich.
Die Franzosen wussten, was kommt und konnten trotzdem nichts dagegen tun. Das zeigt, wie überlegen diese Kombination aus Training, Waffe und Taktik war. Wenn man das alles zusammennimmt, die Waffe, das Training, die Taktik, dann versteht man, warum diese Bogenschützen so gefürchtet waren.
Es war ja nicht nur ein einzelner Faktor. Es war das Zusammenspiel. Du brauchtest den richtigen Bogen, die richtige Technik, die richtigen Körper, die über Jahre geformt wurden.
Und dann die koordinierte Anwendung auf dem Schlachtfeld. Tausende Männer, die als Einheit funktionieren. Das war eine militärische Revolution.
Es ist diese menschliche Komponente hinter der Revolution, die das Ganze so greifbar macht. Diese Hingabe von Kindesbeinen an ist etwas, das wir uns heute kaum noch vorstellen können.
Und trotzdem lebt diese Tradition weiter. Das ist das Faszinierende.
Du meinst das traditionelle Bogenschießen?
Absolut. Es gibt eine lebendige Szene von Menschen, die mit historischen Langbögen schießen. Nicht mit modernen Compoundbögen, sondern mit Nachbauten der originalen Waffen.
Die Technik ist dieselbe. Die mediterrane Zugtechnik, der Fokus auf die Rückenmuskulatur. Natürlich schießt heute kaum noch jemand solche 140-Pfund-Bögen, nur ein paar Spezialisten. Aber das Grundprinzip?
Das Grundprinzip ist identisch. Und wenn du das einmal ausprobierst, bekommst du einen völlig anderen Respekt für diese historischen Schützen.
Es gibt auch Events, wo man das erleben kann. Mittelaltermärkte, spezielle Bogenschießveranstaltungen. Da kann man oft selbst mal einen traditionellen Bogen in die Hand nehmen.
Und plötzlich merkst du, 45 Pfund fühlen sich schon schwer an. Und dann denkst du an die 140 Pfund, die diese Männer geschossen haben. 100 Mal am Tag.
Es macht die Geschichte greifbar. Das ist etwas anderes, als nur darüber zu lesen.
Ja, und das ist eigentlich das, was uns antreibt. Diese Verbindung zwischen der Geschichte und dem Erleben.
Geschichte muss man anfassen können. Oder in diesem Fall spannen.
Schön gesagt. Und wer jetzt neugierig geworden ist, auf battlemerchant.com findet ihr eine große Auswahl an traditionellen Langbögen und allem, was dazugehört. Vom Einsteigerbogen bis zum authentischen Nachbau.
Und im Blog gibt es noch viel mehr solcher Themen. Wir haben hier heute nur einen kleinen Ausschnitt beleuchtet. Die Geschichte der Kriegsführung, der Ausrüstung, der Menschen dahinter. Da steckt unendlich viel drin.
Falls euch diese Episode gefallen hat, schaut gerne vorbei. Oder hört in die anderen Folgen rein. Wir haben noch einiges vor.
Und wenn ihr selbst mal einen Langbogen ausprobieren wollt, fangt mit einem leichten an. Euer Rücken wird es euch danken.
Was bleibt am Ende? Der Respekt vor Menschen, die ihr Leben einer Kunst gewidmet haben, die ihren Körper geformt haben, um eine Waffe zu führen, die Schlachten entschied.
Und die Erkenntnis, dass hinter jeder historischen Waffe Menschen standen. Mit Geschichten, mit Familien, mit einem Leben, das wir nur erahnen können.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt neugierig.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.